Ja, jetzt wenn wir miteinander Offenbarung Kapitel 21 aufschlagen, das ist der Schlusspunkt der Bibel und es ist auch der Höhepunkt, können wir sagen. Es ist die ewige Herrlichkeit, die uns da beschrieben wird. Und wahrscheinlich geht es uns allen so, wenn wir das Kapitel 21 im Buch der Offenbarung lesen, dann ahnen wir etwas vom Wunder von der kommenden neuen herrliche Schöpfung und gleichzeitig empfinden wir, wie wenig wir das noch fassen können. Und wir können nur sagen, wie wir in dem ersten Lied gesungen haben, es ist so herrlich, es ist so gross, es ist so voller Wunder, dass kein Menschenwort das beschreiben könnte. Wir haben drei grosse Abschnitte, die eigentlich bis zum Kapitel 22 gehen. Bis zum Vers 5. Es sind drei grosse Tatsachen, die uns hier vorgestellt werden. Zuerst erfahren wir vom neuen Himmel und von der neuen Erde. Kapitel 21, Verse 1 bis 8. Und nachher zweitens, die Braut des Lammes, das himmlische Jerusalem. Kapitel 21, Verse 9 bis 27. Und dann als drittes, der Thron Gottes und des Lammes. Kapitel 22, 1 bis 5. Und ich will ein paar Hauptgedanken jetzt aus dem Text versuchen. Ja, miteinander, dass man das betrachtet und darüber nachdenkt. Der neue Himmel und die neue Erde, wir lesen Verse 1 bis 8 aus dem Kapitel 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herniederkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, wird dieses erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Den Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Hurern und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern, ihr Teil ist im See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. In diesen Versen ist ein wichtiges Stichwort neu. Neue Himmel, neue Erde, das neue Jerusalem und ich mache alles neu, sagt Gott, neu. Was bedeutet da neu? Neu kann zweierlei heissen. Neu ist zum Beispiel ein Bleistift. Wenn ich einen so weit schon abgespitzt habe, dass nur ein Stummel ist, rühre ihn fort und dann nehme ich einen neuen, frischen und dann sagen wir einen neuen Bleistift. Ein neuer einfach von der gleichen Sorte, der auch irgendwann einmal wird alt sein wird und dann braucht man wieder einen neuen. Dann kann neu aber auch heissen, ganz neu der Art nach. Etwas, das noch nie da war. Und das ist da gemeint. Es wird eine Schöpfung, eine neue Schöpfung geben, die anders sein wird als die erste. Und vor allem, sie wird besser sein. Sie wird unvergleichlich besser sein. In der neuen Schöpfung, im neuen Himmel und in der neuen Erde wird all das, was wir jetzt in dieser Welt als Not, als Leid, als Kummer empfinden, nicht mehr sein. Das ist mal das Erste. Es wird keine Sünde mehr geben. Und sie wird auch darin besser sein, die erste Schöpfung hätte von der Sünde heimgesucht werden. Der Mensch in Unschuld hätte in die Sünde gehen und damit alle Folgen von der Sünde auf sich und auf seine ganze Nachkommenschaft und auf die ganze Schöpfung ziehen. Der neue Mensch, von dem sagt Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, im 1. Johannesbrief, das Neue, das als Gottgeborene, kann nicht sündigen. Und das bedeutet, dass die erlöste Menschheit nie wird abfallen. Sie kann nicht mehr abfallen. Sie kann nicht sündigen. Es wird also all das Böse nie mehr geben in der neuen Schöpfung. Und dann dürfen wir das als Erlöste, als Dertige, wo das schon jetzt, das ich erlebt habe, wie es der Hans Trüeb eben gerade gesagt hat, Gott ist der Gott, der Neues schafft und er fängt ja jetzt an. Wer an Jesus Christus glaubt, wird neu gemacht. Eine neue Schöpfung hat mit ihm angefangen. Und wir sind durch den Glauben an Jesus Christus jetzt in eine Beziehung zu Gott treten. Wir haben auch eine Beziehung zu den anderen Gläubigen. Aber in der neuen Schöpfung wird all das vollkommen sein. Noch tiefer. Alles, was wir jetzt schön finden und was uns jetzt froh macht, wird dann noch schöner sein. Beziehung zu Gott noch tiefer, noch herrlicher, vollkommen, nie trübt, nichts wird hindern und auch Beziehung untereinander. Und wir erleben sie als Gläubige manchmal, dass Gemeinschaft so etwas beglückend ist. Beglückend ist. Wir freuen uns miteinander, wir freuen uns aneinander. Aber manchmal kann auch Gemeinschaft unter den Gläubigen etwas sein, was einem sehr weh tut, weil man immer wieder auch aneinander sündigt, einander Unrecht tönt, manchmal unaufmerksam sind, einander gegenüber. Und auch das wird in der neuen Schöpfung vollkommen sein. Alles, was da schön ist, wird dann noch schöner sein. Und alles, was da schlecht ist und übel ist, wird dann nicht mehr sein. Neu. Es heisst dann im Vers 2, die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Und sie wird verglichen mit einer Brut, die fürs Hochzeug geschmückt, schön angelegt, schön gemacht worden ist. Das ist gemeint. Und da sind drei Tatsachen, die für gemeint gelten. Sie wird mit einer Stadt verglichen. Eine Stadt ist ein Ort, wo Menschen zusammenleben. Heute ist die Stadt sicher auch etwas, wo den Menschen dient und hilft, zusammenleben. Aber gleichzeitig ist auch die Stadt ein Ort von der Sünde und vom Bösen. Aber dann wird eine vollkommene Gemeinschaft sein. Und dann heisst die heilige Stadt. Sündlos, rein, heilig, wie Gott selber heilig ist. Und dann wie eine Brut. Und wenn man Brut sagt, das Erste, was man dann daran denkt, ist Liebe. Liebe zum Bräutigam und Liebe, die sie vom Bräutigam empfangen. Und so wird die Gemeinschaft der Erlösten wird von Heiligkeit und Liebe vollständig prägt sein. Dann werden wir endlich so sein, wie wir es ersehnen. Das ist ja das, was wir als Sehnsucht in uns haben. Dass wir im Wandel, in unseren Werken, in unseren Worten, in unseren Taten von Heiligkeit und von Liebe prägt sind. Woher kommt das Sehnen in uns hinein, als Erlöste? Das kommt von dem, dass wir Kinder Gottes sind. Und durch die neue Geburt haben wir die göttliche Natur, die in uns wohnt. Und Gott ist heilig. Und Gott ist Liebe. Und dann endlich wird das Volk Gottes vollkommen Gott entsprechen im Wesen. Und dann wird Gott unter den Menschen wohnen. Im Vers 3 steht, siehe die Hütte Gottes. Der Ausdruck ist natürlich in Anlehnung an die Stiftshütte, die erste Wohnung Gottes unter den Menschen. Aber dann wird Gott für immer unter den Menschen sein. Nicht nur vorübergehend und nicht nur beschränkt auf ein Volk. Und nicht so, dass das Volk wie im Alten Bund durch Sünde den Gott aus ihrer Mitte vertrieben hat. Sondern dann wird Gott für immer unter den Erlösten sein. Er wird bei ihnen wohnen. Wohnen. Und da müssen wir das Wort wohnen prägnant verstehen. Das heisst, wohnen, bleiben, im Gegensatz vom Nume sich vorübergehend irgendwo aufhalten. Bleibend. Unter den Erlösten sein. Und man könnte sagen, da kommt Gott erst wirklich zur Ruhe. In der Evangelien findet sich ein Ausspruch von Jesus, wo er sagt, mein Vater wirkt oder mein Vater arbeitet bis jetzt und ich arbeite. Gott ist noch nicht zur Ruhe gekommen. Er wirkt, er arbeitet noch immer in dieser Welt, um Menschen zur Erkenntnis vom Sohn Gottes zu bringen, zu retten, zu erlösen. Und erst wenn die Erlösung vollendet ist, dann wird Gott Ruhe. Dann kommt Gott zur Ruhe, dann wird er wohnen. Und wenn wir sagen wohnen, dann denken wir eben an den Ort, wo wir daheim sind. Wo wohnst du? Ich wohne dort und dort. Und bei den meisten von uns ist es doch so, dass wir nie so gern sind, wie eben daheim, wo wir wohnen. Und dort, wo wir wohnen, dort können wir uns auch unter den Familienangehörigen so geben, wie wir wirklich sind. In der Öffentlichkeit unterstellt man sich einer gewissen Reserve. Das muss ja so sein. Aber daheim, dort kann man als Mann und Frau oder auch als Eltern mit dem Kind in einer Art sich öffnen, wie man das ja nicht macht in der Öffentlichkeit. Und so wird Gott in seinem Haus, dort wo er wohnt, die Sinnigen zu sich nehmen und dort wird er ihnen sein ganzes Herz enthüllen. Dann werden wir ihn erkennen, wie wir ihn jetzt noch nie erkannt haben. Und dann heisst es im Vers 4, er wird jede Träne von unseren Augen abwischen. Und das erinnert uns, das ist eine Sprache, die wir verstehen, auch wenn wir das nicht ausloten können, was das alles beinhaltet. Aber wir verstehen diese Sprache. Wir haben alle Erinnerungen an unsere Kindheit. Sachen sind passiert und dann haben wir von Elend nur noch gekühlt. Und dann haben wir nichts anderes gewusst, als zu der Mutter zu gehen. Die Mutter hat dann mit ihrer Hand ist uns über den Kopf gestrichen und hat uns Tränen aus dem Gesicht gestrichen und hat uns tröstet. Und das hat so gut getan. Und so wird Gott denn jeden von uns so können trösten, dass wir jeden Kummer vergessen. Nicht in dem Sinn vergessen, dass wir nicht mehr wissen, dass er da war, aber in dem Sinn vergessen, dass er uns nicht mehr plagt, dass er uns nicht mehr quält, dass uns die Erinnerung nicht mehr reut, da wäre das nur nicht passiert. Er wird uns so vollkommen über alles trösten, dass wir in seiner Gegenwart nur noch froh sind. Und kein Tod mehr wird sein, keine Trauer, kein Schrei, kein Schmerz. Und dann wird da gesagt, weil das Erste vergangen ist. Zu der ersten Schöpfung gehört das noch, weil die Sünde in die erste Schöpfung gekommen ist. Tod, Leid, Schmerz und das bleibt so lange, wie die Schöpfung besteht. Und es wäre einfach unnüchtern und unrealistisch zu erwarten, dass die Schöpfung jemals wird frei werden von Schmerz, Kummer, Tod, Kämpfe, Enttäuschungen. Es wird so bleiben, bis die neue Schöpfung kommt. Und dann sagt Gott im Vers 5 nochmal, ich mache alles neu. Das Neue, das Zweite ist besser als das Erste. Und auch das ist so ein Triumph von Gottes Gnade und von Gottes Weg. Menge haben Gott schon den Vorwurf gemacht, wieso hast du eine Welt geschaffen, wo die Sünde überhaupt möglich war? Der Vorwurf ist in den Herzen von vielen drin. Und da wird man wie Gott die Schuld dafür geben, er hätte einen Fehler gemacht, er hätte die Welt und den Menschen gescheiter nicht erschaffen. Die neue Schöpfung, die wird so viel besser sein als die erste. Und dann werden wir alle verstehen, dass die Erlösung und das Ergebnis von der Erlösung, die neue Schöpfung, ist so gross, so herrlich, so wunderbar, dass der ganze Weg, auch der Weg durch Sünde, durch Not und durch Leid, gut war, weil er zu einem so wunderbaren Ziel geführt hat. Gott hat im ganzen Lauf der Heilsgeschichte seinem Volk das immer wieder demonstriert, das Prinzip, dass er als Zweites immer etwas Besseres einführt als das Erste. Der erste Mensch, Adam, ist niemals so gut wie der zweite Mensch vom Himmel, Christus. Oder der erste Bund, der Gesetzesbund, ist dem zweiten Bund, dem Gnadenbund, weit unterlegen. Und so ist die zweite Schöpfung weit, weit besser als die erste Schöpfung. Einmal hat Jesus sogar ein Zeichen getan, um das zu demonstrieren. Der erste Wein war nicht so gut wie der letzte Wein. Und genau so handelt Gott. Am Schluss, da kommt das Beste, das Vollkommene. Es gibt ein Buch von Fritz Rinecker und das Buch heisst «Das Schönste kommt erst noch». Und das ist wahr. Und das darf der Christ immer wissen. Das Schönste kommt erst noch. Gott hat uns manches Gutes getan in diesem Leben. So viel Schönes hat er uns schon geschenkt, aber das Schönste kommt erst noch. Die neue Schöpfung. Und dann, wie wenn er unserem halb ungläubigen Einwand zuvorkommen will, wir denken, ja, ist das denn möglich? Das ist doch zu schön, um wahr zu sein. Sagt Gott ausdrücklich dem Johannes, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Schreib's auf. Schreib's auf. Das ist wahr. Das ist gewiss. Das wird passieren. Das ist nicht ein Traum. Das ist nicht Utopie. Utopie, ihr wisst, was das bedeutet, Utopie. Utopia, nicht Örtlichkeit. Also da ist ein Ort, eine Gesellschaft, wo es nie eine gibt. Eine Idealvorstellung, wo es nie eine gibt, ist Utopia. Das ist nicht eine Utopie. Es ist Wirklichkeit. Es ist gewiss. Und dann sagt Gott, ich bin Alpha und Omega. Er, der gerettet am Anfang, wird alles genauso vollenden. Alpha, der erste Buchstabe, Omega, der letzte Buchstabe vom Alphabet. Alles, was er je gesagt hat, was er je versprochen hat, was er je angekündigt hat, er wird alles bis auf den Buchstaben erfüllen, vollenden. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, wer kommt das alles über? Der, der Durst hat. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Umsonst, geschenkweise. Griechisch, dorian, geschenkweise. Oder das lateinische Wort gratis. Also wir verwenden das ja als umgangssprachliches Wort. Da steckt das Wort gratia drin. Gnade. Ein Gnadengeschenk, ein freies Geschenk, freie Gabe Gottes, unverdient. Wir müssen nur eine Qualifikation erfüllen, um das Wasser vom Leben zu bekommen. Wir müssen Durst haben. Wir müssen nur eine Qualifikation erfüllen, um Jesus als unseren Heiland und Retter kennenzulernen. Wir müssen Sünder sein. Denn, so sagt es der Paulus, im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 15, dieses Wort ist gewiss und wert, angenommen zu werden. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Das ist die einzige Qualifikation, die wir brauchen. Wir müssen Sünder sein. Und das heisst, wir qualifizieren alle. Alle. Hast du Durst nach dem wahren Leben, nach dem ewigen Leben, dann ist das für dich. Ich will den Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Und dann steht im Vers 7, wer überwindet, Einzahl, der wird dieses ererben. Ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Überwinde, das habe ich am ersten oder am zweiten Abend gesagt, bedeutet in der Sprache von Johannes Glaube. Wer wahren Glauben hat, das ist ein Überwinder. Aber beachten wir, in den Versen bis dahin ist es immer um eine Mehrzahl gegangen. Die Hütte Gottes bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein. Er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, Gemeinschaft. Aber da, Einzahl, ich will ihm Gott sein, er soll mir zum Sohn sein. Und das zeigt uns, dass der Einzelne in der Gemeinschaft sich nicht auflöst. Gott hat uns als Einzelne erschaffen, als Einzelne in Christus erwählt, als Einzelne berufen mit Namen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, mit Namen. Und ich bin davon überzeugt, er wird mit uns genau das tun, was er demonstriert hat am Grab, vor dem Grab vom Lazarus. Er hat einem Lazarus gerufen, mit Namen Lazarus, komm heraus. Und die in Christus entschlafen sind, gestorben sind, die wird er mit Namen jeden persönlich zu sich rufen. Und so werden wir jeden persönlich seine persönliche Liebe und Gemeinschaft und Beziehung zu Gott haben. Ich will immer zum Gott sein. Ja, so ist Gott. Der Paulus hat einmal gesagt, im Galaterbrief, im Kapitel 2, im Vers 20, Christus, der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben hat. Und das dürfen wir auch sagen. Ja, es stimmt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Gott hat die ganze Welt geliebt. Aber dann lesen wir auch im Epheserbrief, Kapitel 5, 25, Christus hat die Gemeinde geliebt. Das ist besondere Liebe, das ist aussondernde Liebe. Und als Christen haben wir hoffentlich alle Menschen gern. Das ist ein Befehl, dass wir alle Menschen gern haben. Und das sage ich mir auch, ich will alle Menschen gern haben, aber ich habe meine Frau in eine besondere, auf eine besondere Art gern, so wie ich sonst niemand gern habe. Das ist aussondernde Liebe. Das ist besondere Liebe und Zuneigung. Und so hat Jesus Gemeinde geliebt und sich für Gemeinde dahin gegeben. Und dann können wir sogar sagen, eben mit dem Apostel Paulus sage, Christus, der mich geliebt hat. Ja, er hat uns als Einzelne geliebt, uns als Einzelne mit Namen gerufen und als Einzelne wird er uns ewig lieben. Vollkommene Gemeinschaft, aber auch vollkommene persönliche Beziehung zu Gott. Und dann steht im Vers 8, den Feigen aber und Ungläubigen. Ihr Teil ist im See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Da werden wir wieder an das erinnert, was uns im Buch von der Offenbarung auf Schritt und Tritt begegnet, entweder oder. Ewige Herrlichkeit oder ewige Verdammnis. Den Feigen aber und Ungläubigen. Das wird in einem Atemzug genannt. Und das bedeutet, die wirkliche Feigheit vom Mensch ist, dass er nicht bereit ist, an Sohn Gottes Glauben, mit allem, was das bedeutet. Feig nennt man ja jemanden, der etwas anstellt und sich nachher aus der Verantwortung stillt, oder? Das ist Feigheit. Und genau das hat der Mensch gemacht. Er hat gesündigt gegen Gott und nachher hat er sich abgesetzt. Gott hat dann den Menschen seiner Gnade gerufen, Adam zu sich gerufen, ihn ins Licht gestellt, ihn überführt seiner Sünde und hat ihm nachher Verheißungen gegeben. Und alle Nachkommen Adams, die machen es ihm genau gleich. Wir sündigen und nachher setzen wir uns ab und wollen nicht, dass Gott uns irgendwie zu nahe kommt. Der soll uns in Ruhe lassen. Und das ist Feigheit. Man steht nicht zu seiner Schuld. Feigheit. Und da wird gesagt, das Teil der Feigen, weil sie nie zu ihrer Schuld stehen, wird sie der See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Dann der zweite Abschnitt, das himmlische Jerusalem, 21,9, bis zum Schluss vom Kapitel. Ich lese mal auf Verse 9 bis 14. Die Braut des Lammes, das himmlische Jerusalem. Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geist weg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommend aus dem Himmel von Gott. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr wertvollen Stein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die 12 Stämme der Söhne Israels sind. Nach Osten 3 Tore und nach Norden 3 Tore und nach Süden 3 Tore und nach Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundlagen und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Da sagt der Engel im Johannes, ich will dir Brut, die Ehefrau vom Lamm zeigen. Das ist eine bemerkenswerte Bezeichnung, dass eine Person gleichzeitig Brut und Ehefrau ist. Das geht ja eigentlich gar nicht. Ich habe einen guten Freund im Zürcher Unterland und der hat mir einmal gesagt, Gall, seist in deiner ehemaligen Brut einen Gruß? Ja, da ist im dicken Zürichdeutsch. Und da habe ich am Kopf gekratzt, aber meiner ehemaligen Brut. Wie meint das denn? Ah ja, natürlich! Meine Frau war einmal meine Brut, aber jetzt ist sie es nicht mehr. Man kann ja nicht beides sein. Brut und Ehefrau. Man ist Brut und nachher wird man Ehefrau, dann ist man nicht mehr Brut. Und doch wird da vom Volk Gottes, von der Gemeinde gesagt, sie sei Brut und die Ehefrau vom Lamm. Damit werden zwei Seiten der Liebe bezeichnet. Brut, das steht, die Liebe der Brut, das steht für die erste Liebe. Eine Brut hat doch Augen nur für einen, für den Bräutigam. Sie liebt nur den, sie liebt den ausschliesslich, sie liebt den mit Hingabe. Die erste Liebe, und Ehefrau ist auch Liebe, aber eine Liebe, die sich anders zeigt, nämlich eine Liebe, die sich in der Treue beweist. Und das Gleiche können wir auch auf den Herrn anwenden. Der Herr liebt seine Gemeinde, wie ein Bräutigam seine Brut liebt. Er ist bereit, sie alles zu geben, um sie zu besitzen. Und er liebt, wie ein Ehemann seine Frau liebt, er ist bereit, sich auf immer mit ihr zu verbinden. Also nicht einfach so ein Strohfeuer, so ein Aufflammen von einer Leidenschaft, die nachher wieder verlöscht. Sondern er ist bereit, sich ewig mit uns zu verbinden. Und so liebt er uns wie eine Brut und er liebt uns wie eine Ehefrau. Und wegen dem heisst gemeint die Braut und die Ehefrau des Lammes. Und dann zeigt der Engel im Johannes das himmlische Jerusalem. Also das himmlische Jerusalem, das ist gemeint. Und wenn wir da das himmlische Jerusalem, die Beschreibung, lesen, dann müssen wir darunter verstehen, das ist die vollkommene Gemeinschaft der Erlösten. Gemeinschaft der Erlösten in der Herrlichkeit. Das neue Jerusalem kommt vom Himmel oben ab und das lehrt uns der Apostel. Gemeinde, die Erlösten, Gemeinschaft der Erlösten, das ist nicht etwas, das von den Menschen ausgeht, das wir erfunden haben, das auf der Erde aus sich ausgedacht worden ist, das so irgendwie entwickelt worden ist und entstanden ist, sondern das kommt von Gott, aus dem Herzen Gottes, aus Gottes ewigen Ratschluss, vom Himmel.
Und dann heisst, sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Gemeint wird alle Wesenheiten Gottes widerspiegeln.
Und dann noch etwas, ist eine gute Anwendung für uns. Damit das himmlische Jerusalem alle Wesenheiten Gottes kann widerspiegeln kann, muss sie ja so aufgebaut sein, wie sie ist. Und es heisst da, dass sie drei Sachen hat. Sie hat Mauern, sie hat Tor, sie hat Grundlagen. Gemeinde, das ist eben das Volk Gottes. Und wenn wir auch als örtliche Gemeinde etwas, natürlich nie die ganze Fülle, aber etwas von Gottes Herrlichkeit wollen widerspiegeln, dann müssen wir auch die drei Sachen haben. Wir müssen eine Mauer haben, wir müssen aber auch Tor haben, und wir müssen Grundlagen haben. Eine antike Stadt hat Mauern gebraucht zum Schutz, zum Klartrennen zwischen drinnen und draussen. Und so muss eine ganz klare Trennung sein zwischen dem Volk Gottes und der Welt. Es muss ein Unterschied sein. Die Bibel redet davon, der Paulus redet davon, von Absonderung. Wir müssen uns absondern vom Unglauben, vom Denken, von den Werken, von den Zielen, vom Ehrgeiz, von der Welt, die uns umgibt. Absonderung, Mauern, ganz klare Trennung. Aber eine Stadt muss auch da haben, sie muss nämlich Möglichkeit geben, dass man rein und raus kann. Und so muss eine Gemeinde muss auch da haben. Absonderung, aber auch da, das heisst, muss auch kommunizieren mit der Welt rundherum. Wir haben ja einen Auftrag, rauszugehen. Und nachher haben wir den Auftrag, derartige, die das Evangelium annehmen, einzuführen. Wir dürfen nicht die Welt in die Stadt holen, sondern Menschen, die glauben, einführen. Für das sind Tor da. Es braucht beides, Mauern und Tor. Und dann braucht es Grundlage. Die Gemeinde ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist, Epheser 2,20, die Lehre von den Apostel, Grundlage. Die Lehre vom Christus Gottes, Grundlage. Und so braucht es die Grundlage der Lehre. Das stellt die Gemeinde auf ein festes Fundament. Und wenn diese drei Sachen da sind, in der rechten Art, dann wird jetzt schon die Gemeinde etwas von dem widerspiegeln, wo dann vollkommen wird da sein. Denn in den Versen 15 und folgende wird die goldige Stadt beschrieben. Die goldene Stadt. Ich lese ein paar Verse draus. Und er, der mit mir redete, hat ein Maß, ein goldenes Rohr, damit er die Stadt messe und ihre Tore und ihre Mauern. Und die Stadt liegt viereckig und ihre Länge ist so groß wie auch die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien. Ihre Länge und ihre Breite und ihre Höhe sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen, eines Menschen Maß, das ist des Engels. Und der Bau ihrer Mauer war Jaspis, und die Stadt war reines Gold gleich reinem Glas. Die Grundlagen der Mauer waren geschmückt mit jedem wertvollen Stein. Und dann der Vers 21, und die 12 Tore waren 12 Perlen. Jedes einzelne der Tore war aus einer Perle, und die Straße der Stadt war reines Gold, wie durchsichtiges Glas. Nun da müssen wir versuchen, die Symbolsprache zu verstehen. Also wenn wir uns das sinnlich vorstellen, so ein grosser goldiger Würfel, der wäre so gross und so schwer, der wäre also die Erdkugel aus der Bahn trocken. Das geht gar nicht. 12.000 Stadien, das sind 2.200 Kilometer. Stell dir vor, ein Würfel, 2.200 Kilometer Seitenlänge aus Gold. Nein, es ist Symbolsprache. Zahl 12 ist ein vollkommenes Maß. Und zwar steht 12 immer wieder für die vollkommene Gemeinschaft vom Volk Gottes. 12 Stämme Israels, 12 Apostel vom Lamm. Und so ist das ein Hinweis auf das gesamte Volk Gottes. Und wenn es dann heisst Gold, Gold steht für die göttliche Natur. Dann wird die ganze Gemeinschaft von der Erlösten nur noch von der neuen Natur prägt sein. Das, was die Gemeinschaft jetzt unter uns als Gläubige so schön und so beglückend macht, ist, dass wir den gleichen Glauben, den gleichen Geist haben, die gleiche Natur. Aber es ist eben, wie gesagt, sind immer wieder Sachen da, die dazwischen kommen und stören und die Gemeinschaft manchmal sehr schwer machen. Das ist die alte Natur, die wir immer noch haben.
wo uns hindert, wo Kummer und Nöte bringt, auch in die Gemeinde hinein. Aber in der Vollendung wird nur noch die neue Natur sein. Dann wird nichts mehr da sein vom Eigenwillen, Eigensinn, Unglauben, sündige Regungen, wird nicht mehr da sein. Nur die göttliche Natur, wo Gott liebt und den Nächsten liebt wie sich selber. Und das wird vollendete Gemeinschaft sein. Gold. Und dann heisst es auch, dass sie in der Länge, in der Höhe und in der Breite gleichig ist. Und das bedeutet auch, dass sie voll ausgewachsen ist. Und zwar in alle Richtungen, das Vollmaß erreicht hat. Das ist ja immer unser Ideal. Ich möchte zu zwei Stellen aus dem Epheserbrief lesen. Das Ideal, das wir anstreben, hier auf der Erde nie erreichen. Aber es wird erreicht werden in der Vollendung. In Epheser 4, da steht das. Epheser 4, Vers 13. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum erwachsenen Mann, zum Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Das ist das Ideal. Denn weiter unten im Kapitel 4, nein, im Kapitel 3, Entschuldigung, im Kapitel 3, Vers 18, damit ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite, Länge, Höhe und Tiefe sei. Also, dass wir in allen Richtungen uns wachsen und Breite, Höhe und Tiefe erfassen. Das ist immer ein Ideal. Und es ist wirklich so, als einzelne Gläubige sind wir alle auf irgendeine Art einseitig, auch als Gemeinde. Ich komme ja ziemlich viel um in die Gemeinde. Es gibt Gemeinden, die sind sehr stark in der Lehre, das ist gut, aber schwach in der Evangelisation, einseitig. Dann gibt es andere Gemeinden, die sind sehr stark in der Evangelisation, unternehmen alles, gehen zu den Leuten, läuft viel, sehr schwach in der Lehre, einseitig. Es gibt Gemeinden, die sind sehr stark in Heiligkeit, betonen das sehr stark und das wird sehr stark geprägt, aber vielfach hat man den Eindruck, kalt. Also in der Liebe fehlt. Und so sind wir als Einzelne und als Gemeinde immer ein Stück wieder auch einseitig. Einfach nicht ausgewogen. Dass wir in allen Richtungen gleichmäßig wachsen. Aber das Volk Gottes wird einmal in allen Richtungen, die Länge, die Breite und Höhe wird gleichig sein. Voll ausgewachsen sein. Und dann verstehen wir, wenn wir das bedenken, dann wird das Volk Gottes wirklich die ganze Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Nun, dass wir es hier mit Symbolsprache zu tun haben, das zeigt auch der Ausdruck im Vers 21. Die 12 Tore waren 12 Perlen. Eine Perle taugt nicht für ein Tor. Wenn das buchstäbliche Perle wäre, würde das Tor nämlich verstopfen, dass man gerne die und rauskommt. Es muss also Symbolsprache sein. Und nachher heisst es im Vers 21, die Stadt ist wie reines Gold gewesen, durchsichtig wie Glas. Und ich habe einmal in einem Vortrag dann auch das genannt und gesagt, ja, Gold ist nie wie Glas. Und dann hat mir ein Physiker, der dort war, da sitzt ja auch ein Physiker, hat mir gesagt, man könne Gold so dünn walzen, dass es durchsichtig wird wie Glas. Aber die Stadt scheint ja nicht so aus so dünnem Goldblech zu sein. Und so scheint das mir trotzdem ein Hinweis darauf zu sein, dass Gold... weil das ja nie durchsichtig ist wie Glas, dass das eben Symbolsprache ist. Nun, was bedeutet die Tatsache, die 12 Tore sind 12 Perlen, also jedes Tor eine Perle, man geht immer durch eine Perle durch in die Stadt, rein und raus. Und was bedeutet es, dass das Gold durchsichtig ist wie Glas? Das mit den Perlen, nun bei so Fragen, nimmt man ja immer Konkordanz. Oder wenn man das Neue Testament gut genug kennt, überlegt man sich, wo kommen Perlen vor dem Neuen Testament? Ja, nicht häufig. Überhaupt, fast nicht. Ja, nur eine Stelle kommt man in sie. Das Gleichnis von dem Kaufmann, der Perlen suchte, der eine schöne Perle gefunden hat, hat alles hingegeben, um die zu besitzen. Matthäus 13, 45. Und das ist tatsächlich die einzige Stelle, wo noch, nein, es gibt noch eine, die muss ich dann nachher noch erwähnen.
Also Matthäus 13, 45, die einzige Stelle außerhalb vom Buch der Offenbarung, wo Perle vorkommt, im Neuen Testament. Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Und da ist gemeint, der Kaufmann, der sucht, alles hingeht, um sie zu besitzen, das ist Christus. Er hat alles gegeben, er hat zahlt, um die Perle gemeint zu besitzen. So hat er sie geliebt. Dann erinnern wir uns an Sprüche 31, Vers 10. Eine tüchtige Frau, wer wird sie finden? Denn ihr Wert steht weit über Perlen. Auch dort wird eine Frau, eine vorbildliche Frau, mit einer Perle verglichen. Perle ist also Brut und man wird erinnert an die Liebe. Christi, er hat alles gezahlt, um sie für sich zu erwerben. Perle kommt dann eben noch in Offenbarung 17 vor. Das ist der falsche Schmuck von der grossen Hure. Aber sonst, eben Perle steht für das Volk Gottes, ja die Liebe vom Erlöser für sein Volk. Und jetzt heisst das, dass jedes Tor so eine Perle ist. Und ich habe mir gedacht, es wäre gut, wenn auch bei uns jedes Mal, wenn wir in die Gemeinde kommen, uns bewusst würde, wir treten ins Haus Gottes ein, wir treten jetzt ein, die Gemeinschaft der Gläubigen, und wir gehen jedes Mal wieder ein Perlentor durch. Wir werden jedes Mal daran erinnert, da sind lauter Menschen zusammen, da ist die Gemeinde Jesu Christi beieinander und Jesus hat sie geliebt bis zum Äußersten. Alles für sie gegeben, alles. Und wenn das Bewusstsein mehr da wäre, wir würden uns hüten, über andere Gläubige schlecht zu denken und schlecht zu reden. Wenn Jesus sie so geliebt hat, bis zum Äußersten. Dann mag es zwar sein, dass gewisse Sachen der oder die anderen sehen oder machen, die ich jetzt anders würde sehen. Man muss ja nicht mit allem einverstanden sein, aber ich werde den Bruder und die Schwester von Herzen gern haben. Weil Jesus sie geliebt hat. Und an dem, das hat ja der Herr gesagt, werden die Menschen erkennen, dass er meine Jünger sind, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und so wird das Bewusstsein von der Liebe vom Erlöser zu seinem Volk, das wird alle prägen und bestimmen, die in dieser Stadt, in dieser vollkommenen Gemeinschaft sind. Jedes Tor ist eine Perle. Und dann sind die Strassen rein wie reines Gold. Wenn da Strasse steht, dann denken wir natürlich an Strassen, so wie wir heute Strassen brauchen. Nämlich als ein Mittel, um möglichst schnell durchzurauschen. Aber das ist relativ neu. Ist gar nicht so lange seither. Und in Redensarten ist es immer noch da bei uns. Die Strasse ist im Altertum der Ort der Begegnung gewesen. Nicht vom möglichst schnellen, ungehinderten Durchrauschen. Ein Ort der Begegnung. Im Griechischen steht da Plateia. Und das entspricht ganz der italienischen Piazza. Und die italienische Piazza ist nicht ein Ort zum Durchrauschen, sondern zum Spazieren, chiacchierare und so, sich zeigen, sehen, oder? Und so geht es da um den Ort der Begegnung. Es ist ein vollkommenes Zusammensein, ein Austausch. Miteinander, untereinander, gegenseitiges Gehen und Nähen. Gold, rein und durchsichtig wie Glas. Und das heisst, dass wir nichts voneinander verstecken. Ja, dann haben wir auch nichts voneinander zu verstecken. Es gibt nichts mehr, wo wir uns dafür schämen müssen. Auch die Scham, die als Folge, also es gibt ja auch eine gute Scham, die Scham, die als Folge von der Sünde und vom Sündenfall gekommen ist, auch die wird nicht mehr da sein. Wir werden füreinander durchsichtig sein wie Glas. Und das ist doch auch etwas, wo wir auch uns ersehnen, dass man transparent wird, sagt man heute. Also, dass man einander nicht vormacht oder irgendwie halb wahr ist, sondern rein, lauter, transparent. Und das wird dann vollkommen so sein und das bedeutet vollkommene Gemeinschaft. Und dann heißt es in den nächsten Vers, ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Was bedeutet das?
Nun, der Tempel ist einerseits im Alten Bund der Ort gewesen, wo die Menschen Gott dann können begegnen, also ein Ort für die Begegnung zwischen Mensch und Gott. Aber gleichzeitig ist der Tempel jedes Mal eine Erinnerung daran gewesen, dass zwischen Gott und dem Mensch auch Distanz besteht, die immer muss überwunden werden. Man konnte nämlich nicht einfach in die Gegenwart Gottes treten. Man musste ein Opfer bringen. So, Distanz muss überwunden werden. Distanz, die durch die Sünde vom Mensch da ist. Im himmlischen Jerusalem wird kein Tempel mehr sein. Dann ist Gott selber der Tempel. Es wird dann nämlich keinerlei Distanz mehr zwischen Gott und dem Mensch sein. Es muss kein Hindernis überwunden werden auf dem Weg in Gottes Gemeinschaft. Es braucht dann auch keine Sonne. Die Sonne ist ja ein Lichtkörper, aber die Sonne ist ja nicht die Quelle vom Licht. Die Quelle vom Licht ist Gott selber. Das zeigt uns der Schöpfungsbericht. Das Licht kommt aus Gott. Gott hat gesagt, es ist Licht, dann ist Licht geworden. Und die Sonne ist nur ein Körper, der Licht als sekundäre Lichtquelle vermittelt. Aber die Quelle vom Licht ist Gott selber. Und dann werden wir auch nicht auf sekundäre Hilfen und Erkenntnismittel und Lichtquellen angewiesen sein, sondern unmittelbare Erkenntnis Gottes haben. Und dann Kapitel 22, 1 bis 8, der Thron Gottes und des Lammes. Nein, lesen wir Verse 1 bis 5. Nur bis zum Vers 5. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein, und Nacht wird nicht mehr sein, und kein Bedürfnis nach einer Lampe und dem Licht der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da wird das letzte Mal der Thron Gottes erwähnt, wo etwa 40 Mal im Buch der Offenbarung erwähnt wird. Und es ist uns ja im Buch der Offenbarung gezeigt worden, alles geht vom Thron Gottes aus. Es ist recht, dass wir uns dem, der auf dem Thron ist, beugen, weil er alles erschaffen hat und weil er Erlösung gewirkt hat. Wenn Gott sein Heil in dieser Welt durchsetzt, dann bedeutet das, dass er Menschen seinem Willen unterwirft. So, dass Menschen im Willen Gottes untertan werden, zu ihrem Heil. Gericht bedeutet, dass Gott Menschen seinem Willen unterwirft, aber im Zorn. Menschen, die ihm trotzen, ihm widerstehen, die nicht wollen glauben, die wird er aus im Thron untertan machen, aber im Zorn, im Gericht. Und am Ende, und das zeigt uns, dass die ganze Heilsgeschichte das als Ziel, als Ergebnis hat, dass am Schluss alles ein Thron Gottes wird untertan sein. Da wird nichts mehr sein und niemand mehr sein, der gegen seinen Thron und seinen Willen aufsteht. Und was ist das Ergebnis, wenn Gottes Thron, Gottes Wille alles regiert? Das Ergebnis ist Leben. Leben. Ein Fluss, ein Strom vom Leben geht aus vom Thron. Meistens denkt man, ja, wenn man jetzt anfängt, Glauben an Jesus Christus und den Willen Gottes über sein Leben stellen, dann wird das Leben irgendwie fad und öd und leer. Genau das Gegenteil ist der Fall. Dann wird das Leben voll und reich, weil vom Thron Gottes Leben strömt. Das ist jetzt schon so. Und in dem Maß, wie wir jetzt Gottes Wille untertan sind, wird sein Leben wie ein Strom durch uns durchfließen. Und in der Vollendung wird sie vollkommenerweise so sein. seinem Willen untertan. Das bedeutet Leben und Herrlichkeit. Es wird dann hier vom Baum vom Leben geredet. Und das zeigt uns, dass der Mensch all das, was er durch Sünde verloren hat, wieder rüberkommt und noch mehr. Zugang zum Baum vom Leben. Und dann steht, dass Blätter zur Heilung der Nationen sind. Und die Menschen, sie kommen ja aus der Sünde und sie brauchen den Heilig. Dann werden sie neu. Nachher wird kein Kranket sein im himmlischen Jerusalem, selbstverständlich nicht. Und kein Fluch mehr wird sein. Kein Fluch mehr. Der erste Fluch, der ausgesprochen worden ist, 1. Mose 3, als Ergebnis von der Sünde. Der Erdboden sei verflucht um deinetwillen. Und nachher lesen wir häufig von Fluch in der Bibel. Der Fluch, der die Sünde nach sich zieht. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was geschrieben steht im Buch dieses Gesetzes. Und dann lesen wir im Galaterbrief, Christus hat den Fluch vom Gesetz auf sich genommen, er ist für uns ein Fluch geworden. Und so verdanken wir es ihm, dass in der neuen Schöpfung und für die Erlösten kein Fluch mehr wird sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Auf Hebräisch heißt dienen und arbeiten Abad. Es gibt nur ein Wort. Ein Obed ist ein Diener, ist auch ein Arbeiter. Und das bedeutet, dass wir im Himmel nicht werden träge rumliegen. Wir werden arbeiten. Und wir wissen, Arbeit ist etwas, was uns froh macht. Als Menschen, wenn wir keine Arbeit haben, das macht jeder Mensch fix und fertig. Das halten wir gerne nicht aus. Aber gleichzeitig, und das ist wiederum ein Folge der Sünde, ist Arbeit auch etwas, was uns beschwert. Wir brauchen es, macht uns froh, aber es ist auch ein schweißtreibendes Geschäft. Aber dann wird Arbeit nur noch reines Glück sein. Reine, untrübte Freude. Reine Wonne. Dürfen Gott dienen und die Werke tun, die Gott uns gibt. Und sein Name wird eine Stirne sein. Wenn etwas an der Stirn von jemandem geschrieben steht, dann heisst es, dass er offenbar wird, wie er wirklich ist. Es gibt ein paar Beispiele dafür, im Alten und im Neuen Testament. Ein König, Usia, hat er geheissen. Ihm, sein Herz war Hochmut gewesen. Und der Hochmut ist eines Tages sichtbar worden, hat nämlich auch Opfer im Tempel. Und dann hat der Priester ihm gesagt, das darfst du nicht. Das ist gegen Gottes Wille. Und dann ist er bös geworden und hat da das Räuchergefäß angefangen so umschweien. Dann wahrscheinlich eine putze damit. Und dann steht, da brach Aussatz aus an seiner Stirn. Da ist also sein innerer Aussatz, sein Hochmut, ist sichtbar worden. Und dann haben sie ihn aus dem Tempel getrieben und dann ist er eingeschlossen gewesen als Aussätziger, bis er sein Lebensende, an der Stirn. Oder von der Hure Babylon heisst, an der Stirn steht der Name geschrieben, Geheimnis Babylon, die große Mutter aller Huren und Gräuel werden. Es wird einmal sichtbar werden, das Wesen von Babylon. Und da heisst es, dann wird der Name Christi an ihren Stirnen sein. Dann wird sichtbar werden, dass sie Christus gehören, dass sie die Natur Christi haben, dass sie sind wie ihren Herr selber. Und sie werden sein Angesicht sehen. Sein Angesicht gesehen. Ja, wir haben Jesus nicht gesehen. Wie der Petrus sagt, obwohl wir ihn nicht gesehen haben, haben wir ihn doch lieb. Und wir sehnen uns danach, ihn zu sehen. Sein Gesicht zu sehen, ihm mit den Augen zu schauen. Dem, der uns geliebt hat. Der, der für uns am Kreuz gehangen ist. Der, der an dich und an mich gedacht hat. Der, der gekommen ist, um auch die zu rufen. Er ruft seine Schafe, jedes Einzelne mit Namen und führt sie dann aus und führt sie zu sich. Und wir sehnen uns dann auch ins Gesehen. Ins Gesehen, wie er ist. Und wir werden sein Gesicht sehen. Von jemandem das Gesicht sehen, das heisst, jemand wirklich sehen. Dann sehen wir ihn, seine Seele, wer er ist. Und dann werden wir ihn wirklich sehen, so wie er ist. Das ist der Grund, wieso Gott dem Menschen Augen gegeben hat. Er hat dem Menschen Sehfähigkeit gegeben, um seinen Gott zu sehen. Und dort sind wir blind geworden. Wegen der Sünde. Und weil wir Sünder sind, verträgen wir den Anblick gar nicht. Aber dann werden wir ihn sehen. Das ist übrigens auch der Grund, wieso Menschen immer Neues sehen und nie zufrieden sind. Wie der Salomo im Buch Prediger sagt, das Auge wird des Sehens nicht satt. Weil im Mensch ihn eben das ist, er weiss eigentlich nur ein Anblick, kann ihn auf ewig froh und zufrieden machen, wenn er Gott sieht. Und wir werden ihn sehen, unseren Gott, unseren Herr, unseren Retter. Und es ist wirklich wahr, wie das schöne Lied sagt, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn wir Jesus sehen. Jesus sehen. Alles andere im Himmel ist schön, wunderbar, aber weil Jesus im Himmel ist, wenn wir dort sehen. Sonst wären wir dort nicht zufrieden. Wir wären dort nicht daheim, wenn Jesus nicht dort wäre. Aber weil er dort ist und weil wir ihn dort werden sehen, ist der Himmel wirklich der Himmel. Sie werden sein Angesicht sehen. Und dann heisst es, Nacht wird nicht mehr sein. Dann wird es nie mehr dunkel werden. In der jetzigen Schöpfung lässt ja Gott jedes Mal Tag und Nacht abwechseln, um damit anzudeuten, dass es noch nicht vollendet ist. Dass die Halbzeit dunkel ist. Es ist wie etwas, wo man merkt, da stimmt etwas nicht. Wieso die Halbzeit dunkel und nur die Halbzeit hell? Aber die neue Schöpfung wird nur noch Licht sein. Nie mehr wird Nacht sein. Und man wird auch keine Lampe brauchen, weil Gott, der Herr, selber, weil er unser Licht ist. Er wird über ihnen leuchten. Und wegen dem können sie auch, wie es da heisst, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. In seinem Licht werden wir ihn vollkommen erkennen, alles vollkommen verstehen, und wegen dem werden wir das auch können. Unsere Bestimmung, unsere Aufgabe vollkommen erfüllen und eben nicht mehr wie der erste Mensch versagen. Das Licht Gottes wird uns beides geben, die Erkenntnis und der Verstand, wo wir dafür brauchen. Im Licht Gottes werden wir Gott erkennen und wegen dem werden wir nicht mehr können und nicht mehr wollen gegen ihn sündigen. Und in seinem Angesicht werden wir auch sehen und verstehen, wie er wirklich ist. Und im innersten Wesen, wenn man nur eine Eigenschaft Gottes nennt, dann bleibt als innerste Beweggrund vor allem Handeln Gottes, Gott ist Liebe. Alles andere ist auch wahr, seine Allmacht, seine Weisheit, alles. Aber der innerste Beweggrund vor allem im Handeln, Gott ist Liebe. Und das werden wir dann verstehen. Wir werden jetzt wissen, dass er uns mit ewiger Liebe geliebt hat. Und dann wird das sich vollenden, wo der Johannes sagt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Dann wird unsere Liebe zu ihm immer grösser werden. Und sie wird wachsen. Sie wird nie aufhören zu wachsen. Sie wird ins Unendliche wachsen. Und so am Schluss gleich tief, gleich stark, gleich unumschränkt sein wie die Liebe, wo Gott für uns, die Erlösten, von Ewigkeit her hatte. Ich schließe mit einem Vers aus dem Prophet Jeremia, Jeremia 31, Vers 3. Jeremia 31, Vers 3. Da sagt Jeremia, der Herr ist mir von fern erschienen. Also von weit her kommt das. Von der Ewigkeit her. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Oder Luther übersetzt, ich habe dich je und je geliebt. Also im Hebräischen steht, me olam. Also olam, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Wir wollen still werden zum Gebet. Unser Gott und Vater, ja, so dürfen wir zu dir beten. Du bist der ewige Gott, der im Anfang war. Und aus deinem Willen und durch deinen Willen ist alles entstanden. Und nach deinem Willen hast du erlöst für dich das Volk. Nach deinem Willen hast du deinen Sohn in die Welt geschickt. Und er hat all deinen Willen ausgeführt. ist in die Welt gekommen und hat gesagt, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. O Gott, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Und so hast du, Herr Jesus, alles ausgeführt, wo Gottes Rat beschlossen hat. Ja, du hast Erlösung, ewige Erlösung gewirkt für all die, die an dich glauben. Und wir danken dir, dass du das tun hast und dass du zahlt hast für unsere Schuld. Und dass du so die Sünde und den Tod und den Teufel überwunden hast, besiegt hast. Und dass du verstanden bist aus den Toten. Und jetzt bist du erhöht zur Rechten Gottes. Und wir danken dir, dass du wirkst in Menschen, dass du deinen Geist in die Welt geschickt hast. Und dass wir dürfen durch sein Wirken erkennen, dass du Herr und Erlöser bist. Und dass wir verloren sind und dass wir schuldig sind. Und dass wir auch können glauben an Erlösung, an Vergebung. Danke dir für die Vergebung von der Sünde. Wir danken für die Gabe vom ewigen Leben. Wir danken für die Rechtfertigung durch den Glauben. Wir danken für die Hoffnung von der Herrlichkeit. Ja, wir danken für die Gewissheit, die wir dürfen haben, dass du alles wirst neu machen. Neue Himmel, neue Erde, wo Gerechtigkeit drin wohnt. Und wir freuen uns auf den Tag, wo wir dich, Herr Jesus, unseren Herr, unseren Retter, unseren Erlöser, werden sehen. Ja, wir sehnen uns dann noch. Und so beten wir. Wir beten, dass deine Erlösten, Herr Jesus, kommen. Komm du bald. Wir danken dir dafür. Amen.